So, herzlich willkommen zu Teil 2 dieser kleinen Serie über den Glauben, den die Apostel lehrten. Ich sehe einige neue Gesichter, die gestern Abend noch nicht dabei waren. Das ist sehr gut. Das gibt mir Gelegenheit zu wiederholen. Und Lehrer haben eine Liebe zur Wiederholung, hast du schon festgestellt, ja? Die wollen immer wiederholen und das hat seinen Grund. Paulus sagt euch immer wieder dasselbe zu sagen, macht mir erstens keine Probleme und zweitens euch umso fester, umso gewisser. So, gestern Abend haben wir begonnen, ein bisschen anzuschauen, sehr weit bin ich nicht gekommen in meinem Konzept, aber immerhin eine Grundidee über die Wichtigkeit, über die Bedeutung des Wortes Gottes. Die Apostel haben eine ganz hohe Wertschätzung gehabt für das geschriebene Wort und das haben sie von Jesus gelernt, der dieselbe Gesinnung hatte. Und der ganze Glaube, den sie weitergebracht haben, gründete sich auf das Wort Gottes, nicht auf ihre Erfahrungen, sondern auf das Wort Gottes. Und das Wort Gottes war für sie die Wahrheit, der Maßstab, an dem alles gemessen wurde und an dem auch alles gemessen werden soll. Sie sagten, dass die Schrift eingegeben oder ausgehaucht vom Heiligen Geist ist. Es ist von Gott selbst, es ist die Wahrheit. Das ist, was das Fundament war ihres Glaubens. So, das war so der Inhalt dessen, was gestern kam. Und jetzt wollen wir weitergehen. Von da habe ich schon angekündigt, heute wollen wir uns den Jesus anschauen, den die Apostel gelehrt haben. Wir beginnen einmal mit 2. Korinther Kapitel 11. 2. Korinther Kapitel 11. Ich lese ab Vers 2. Paulus sagt hier, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Hier ist er erfüllt von dem Eifer des Vaters, den der Vater hat für seinen Sohn. Was will der Vater tun? Der will seinen Sohn belohnen für den Gehorsam und will ihm eine reine, makellose Braut geben. Und der Vater wird sein Wort halten. Der Vater wird es tun. Und er ist dabei, die Gemeinde zu prägen und zu formen und vorzubereiten und zu reinigen von allen möglichen Dingen, die sie so unterwegs im Laufe der Kirchengeschichte aufgesammelt haben. Und wer das Buch schon bis zu Ende gelesen hat, der weiß, es wird ein Tag kommen, wo es heißt, die Braut oder die Frau hat sich bereit gemacht. Dieser Prozess der Vorbereitung wird abgeschlossen sein. Jesus wird eine reine Braut bekommen. Und darauf bezieht sich Paulus hier. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Was ist das Ziel des Feindes? Nicht unbedingt Menschen dahin zu bringen, dem Glauben komplett abzusagen und zu sagen, das ist alles dummes Zeug, ich will damit nichts mehr zu tun haben, sondern sie aus einer bestimmten Gesinnung herauszuholen, die hier genannt wird, die Einfalt gegenüber Christus. Was bedeutet das? Wenn du das nachschlägst vom Griechischen, es bedeutet Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Das ist die Einfalt gegenüber Christus. Und das ist das, was wir gestern besprochen haben. Einfalt gegenüber Christus bedeutet, er sagt A und ich glaube, er meint A. Er sagt B und ich glaube, er meint B. Ich nehme das, was er sagt, als das Wort und es ist so, wie er es sagt, weil er kein Trickser ist, weil er kein Diplomat ist und kein Politiker. Man muss bei Jesus nicht zwischen den Zeilen lesen. Er sagt, was er meint, was er sagt, fertig, aus. Und wenn wir so mit ihm umgehen, dann bleiben wir in dieser Aufrichtigkeit gegenüber Christus und die ist so, so, so wichtig und kostbar. Und es gibt ganze Theologenriegen, die sich eins gemacht haben mit diesem einen Ziel, die Braut zu verderben und rauszuholen aus dieser Einfalt gegenüber Christus. Und sie verdrehen das Wort Gottes und sie kommen zu Schlüssen, die weit, weit weg sind von dem, was Gott wirklich gesagt hat und gemeint hat. Und wir müssen uns hüten davor. Jesus hat gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Schriftgelehrten. Und er meinte ihre Lehre, er meinte ihre Gesinnung. Hütet euch davor. Und wir wollen unser Herz bewahren und wir wollen erlauben, dass der Heilige Geist uns führt und nicht der Feind uns verführt. Und Paulus beschreibt, wie diese Verführung geschieht. Es ist eben nicht eine blanke Absage an den Glauben, sondern es ist ein schmackhaftes, lukratives Angebot einer Fälschung. Das ist, wie der Feind arbeitet. Und jetzt beschreibt er hier, wie die Schlange ihre List zur Anwendung bringt. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Paulus spricht hier von Diensten, die gekommen sind nach Korinth. Später im Kapitel 12 spricht er dann im Klartext von den falschen Aposteln. Und was tun die? Sie haben einen anderen Jesus gepredigt und ein anderes Evangelium. Was heißt ein anderer Jesus? Ein anderer Jesus ist nicht der Jesus oder ist verschieden von dem Jesus, den Paulus und die anderen Apostel gepredigt haben. Sie hatten das Original. Das haben wir gestern klar herausgestellt. Sie hatten das Original. Und Paulus sagt, wenn jemand davon abweicht und ein anderes Evangelium bringt, der sei verflucht. So, ein anderer Jesus bedeutet nicht einer, den du vielleicht noch nicht gehört hast oder der dir fremd vorkommt, sondern der fremd ist für Paulus. Das ist ein Riesenunterschied. Woran messen wir das, ob das eine gesunde, gute Botschaft ist, an unseren Gefühlen? Ich bin in Gemeinden gewesen und ich predige über die heilige Eifersucht Gottes. Und die Leute haben noch nie diesen Aspekt Gottes gesehen und gehört und sie sagen, das ist fremd. Das kann nicht richtig sein, weil das ist uns fremd. Ob dir eine Botschaft fremd ist oder nicht, ist nicht der Maßstab. Der Maßstab muss sein, ist es aus der Schrift, ist es in Übereinstimmung mit der Schrift. Und wir haben diese Gesinnung, wie die Leute in Beröa. Sie nehmen die Worte Gottes, die gepredigt werden, und sie forschen in den Schriften, nicht in ihren Gefühlen. Nicht, was hat uns Opa damals beigebracht? Was glaubt meine Denomination? Es ist Gott wirklich piep egal, was deine Denomination glaubt. Er möchte, dass du anfängst, dem Wort zu glauben. Danke, hier kommen schon vereinzelte Amen. Und das ist sehr ermutigend. So, stimmt die Lehre, die du hörst, die du auch hier hörst, die du in Büchern liest, die du aus allen möglichen Medien dir besorgst, stimmt die überein mit der Schrift? Das ist die einzig wichtige Frage. Nicht, ob dir das komisch vorkommt, ob du damit einverstanden bist, ob dir das gefällt oder ob du das zu krass findest. Das sind alles Kriterien, die sind nicht gültig, die haben keine Bedeutung. Was sagt das Wort? Das war der Schlachtruf der Reformation. Darauf hat die ganze Reformation beruht. Sola Scriptura. Die Schrift alleine ist der Maßstab in Fragen des Glaubens und der Lehre. Ist das in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes? Das ist die einzige Frage. Und wenn wir das gestern verstanden haben, wie die Apostel die Schrift gesehen haben, dann wissen wir, dass das eine dumme Ausrede ist und einfach eine Ausflucht ist, wenn heute behauptet wird, Sola Scriptura, das sei eine Erfindung der Reformatoren. Auch wenn es diesen Begriff in der Bibel nicht gibt, aber dass das geschriebene Wort der Maßstab für Lehre ist, das war absolut klar für die Apostel, das war absolut klar für Jesus. So, Sola Scriptura ist keine Erfindung der Reformation. Es ist eine Erfindung Gottes. Sein Wort ist uns gegeben und das ist der einzige Maßstab. Und wenn wir das wirklich glauben, für diesen Glauben werden wir bezahlen, ihr Lieben. Für diesen Glauben werden wir leiden. Und darum ist es so wichtig, dass wir an das Herz Gottes kommen und aus seiner Kraft leben, von ihm gestärkt werden, von ihm ermutigt werden und von ihm getröstet werden, wenn wir dann um der Wahrheit willen verfolgt werden. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur die richtigen Lehrsätze haben, dass wir auch eine innige Liebesbeziehung mit Jesus haben und wirklich von ihm gelehrt, getröstet, gestärkt und gekräftigt werden und in seinem Schutz leben können. Das ist so extrem wichtig. So, Paulus sagt, hier ist die Gefahr, dass diese Leute in Korinth hier, nachdem sie seine Botschaft gehört haben, dann eine falsche Botschaft annehmen Und er sagt etwas sehr, sehr Schockierendes. Ich sage es mit meinen Worten, aber das ist exakt, was der Text sagt. Wenn du die Botschaft über einen falschen Jesus mit seinem falschen Evangelium annimmst, bekommst du einen anderen Geist. Das ist eine zutiefst erschreckende Aussage, die sollte uns wirklich wach machen und sagen, um Himmels Willen, das darf nicht passieren. Ich habe den Heiligen Geist empfangen und mehr brauche ich nicht. Ich brauche keinen anderen. Was wird ein anderer Geist sein? Es wird ein religiöser, dämonischer Geist sein, der das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben immer weiter zurückdrängen wird und dich dann im Laufe der Jahre dazu bringen wird, Dinge zu glauben und Dinge zu tun, die du dir heute nicht vorstellen kannst, die heute für dich undenkbar sind. Der religiöse Geist verändert deine Maßstäbe, verändert dein Verhalten, verändert das, was du tatsächlich im praktischen Leben tust. Das ist das Schlimme daran. Das ist das Schlimme. So, wie schützen wir uns davor, vor einem anderen Jesus, vor einem anderen Evangelium? Indem wir den wahren Jesus kennenlernen. Und das ist der Jesus, den die Apostel gelehrt haben. Den müssen wir kennenlernen, und je mehr wir ihn kennenlernen und das verbinden mit Hingabe, mit der Erfahrung durch den Heiligen Geist, die Gegenwart Gottes zu erleben, geöffnete Augen zu bekommen, ihn zu sehen, wie er wirklich ist, das macht uns ganz, ganz, ganz fest und das gründet uns in dieser Beziehung mit ihm. Und wir werden von ihm geleitet sein und wir werden jeden Versuch des Feindes entdecken, bevor wir überhaupt da hineingetappt sind in seine Fallen. Und wir werden bewahrt werden, weil wir in dieser Verbindung sind. Er kennt mich, darum will ich ihn erretten. Er ruft meinen Namen an, darum will ich ihn schützen. Wir müssen Gott wirklich kennenlernen. Und wiewohl es ganz viel mit Erfahrung zu tun hat, beginnt es mit der Wahrheit der Schrift. Was wir jetzt tun werden in der nächsten Stunde, wir schauen uns einige grundlegende Dinge an aus der Schrift über Jesus, den die Apostel gepredigt haben. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein paar kurze Bemerkungen, was das für Folgen hat, wenn wir das wirklich glauben und wie das praktisch aussehen kann. Aber im Wesentlichen wollen wir einfach die Schrift befragen. Was haben die Apostel gesagt über Jesus? Fangen wir ganz vorne an, und das ist seine Geburt. Die Schrift sagt, und das hat einen tiefen Grund, Jesus ist geboren von einer Jungfrau. Und eines der ersten Dinge neben Schöpfung, die die liberale Theologie attackiert hat und in Frage gestellt hat, war die Jungfrauengeburt. Das war das allererste, auf das sie sich gestürzt haben. Warum? Weil das strategisch absolut wichtig ist. Wenn Jesus einen Menschen wie Josef als Vater hatte, dann ist er nicht qualifiziert, unser Retter zu sein. Weil alle Menschen, die seit Adam, seit dem Fall geboren wurden, sind unter dem Fluch. Und das geistliche Erbe nach dem jüdischen Verständnis kommt vom Vater. Und der Vater ist der Heilige Geist, nicht ein Mensch, Josef. Und deswegen ist Jesus der Einzige, der nach Adams Fall geboren wurde, der nicht unter dem Fluch war. In Klammern, darum ist diese Idee der unbefleckten Empfängnis von Maria, was ja bedeutet, sie ist ohne Sünde geboren, so, so fatal und so schrecklich, weil sie damit schon im Anfang schon Gott gleichgesetzt wird. Alle Menschen sind unter dem Fluch, auch Maria, deswegen brauchte sie einen Erlöser und sie nennt Jesus meinen Heiland. Warum braucht sie einen Heiland? Weil sie in Sünde geboren wurde, wie jeder andere Mensch auch. So, hier sehen wir schon, wenn wir an der Schrift entlang gehen wollen, dann müssen wir Lügen verwerfen. Wir können nicht sagen, das ist auch bunte Vielfalt, prima, ja, ist doch eine Ergänzung. Nein, es ist keine Ergänzung, es ist ein Widerspruch und es ist etwas, was fatale Auswirkungen hat in der Zukunft dann, wenn wir von da weitergehen. So, Jesus, geboren von einer Jungfrau, ohne Sünde und sein ganzes Leben ohne Sünde. Er war ohne Sünde. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jesus fragt die Menschen seiner Zeit, könnt ihr mich eine Sünde zahlen? Und niemand war da, sagt, du hast da und ich habe dich da und da habe ich dich gesehen und da hast du. Niemand konnte etwas gegen ihn vorbringen. Es ist extrem wichtig, wenn Jesus gesündigt hätte, hätte sein Tod am Kreuz nichts bedeutet. Die Kraft seines Todes lag darin, dass er bis zum Schluss der Sünde bis aufs Blut widerstanden hat. Wenn Jesus gesündigt hätte, wir wären keine Kinder Gottes und wir würden mit ihm zusammen die Ewigkeit in der Hölle verbringen. So ernst ist die Geschichte. Aber Jesus war siegreich. Jesus war ohne Sünde. Das ist so wichtig, dass wir das wirklich sehen im Worte Gottes. Er war das vollkommene Abbild Gottes. Er hat Gott repräsentiert. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, schaut euch Jesus an. Schaut euch sein Verhalten an, seinen Charakter, sein Wesen, seine innere Einstellung. Da sehen wir, wie Gott ist. Ich und der Vater, wir sind eins, sagt er. Wir sind eins. Wir stimmen überein, wir haben dieselbe Sicht. Es ist nicht, Jesus denkt über irgendeinen Sachverhalt so und der Vater denkt anders. Sie sind in totaler Übereinstimmung. Und Jesus kam, um uns den Vater nahe zu bringen, uns zeigen, wie der Vater ist. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und diese beiden Dinge zusammengenommen, Jesus ohne Sünde und Jesus repräsentierte den Vater, bedeutet, dass er und nur er uns zeigen kann, wie die Liebe Gottes wirklich aussieht. Und die Welt wird heute geflutet von einer Idee von Liebe Gottes, die weit, weit, weit weg ist von der Heiligen Schrift. Und viele Gläubige, wenn sie dabei gewesen wären und hätten gesehen, zum Beispiel, wie Jesus den Tempel gereinigt hat, mit Peitsche und er ging da durch, hat Tische umgestoßen, wo die da sorgfältig ihre Münzen aufgetürmt haben. Jeder würde denken, das ist doch wohl lieblos, das ist doch wohl total unhöflich, sowas darf man doch nicht tun. Aber die Jünger haben Offenbarung gehabt über das Herz Gottes, wie Gott erbost ist über Menschen, die aus Anbetung ein Geschäft machen. Diese ganze Sache mit den Händlern im Tempel und so weiter, das ist ja alles korrupte Mafia gewesen, die mit der Priesterschaft zusammengearbeitet hat und die aus dem Bedürfnis der Menschen, Gott anzubeten, Gott zu nahen, Gott zu opfern, ein Geschäft gemacht haben. Und Jesus sagt, ihr habt aus meinem Haus eine Räuberhöhle gemacht, aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht. Und er war total erbost über das, was sie getan haben. Und deswegen hat er so reagiert. Und in keiner Sekunde seines gerechten Zorns hat er gesündigt. In keiner Sekunde seines gerechten Zorns hat er gesündigt. Oder wenn wir Jesus sehen in der Konfrontation mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, ja, wenn wir das Herz Gottes sehen, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was tun diese Leute? Jesus sagt das ganz klar, Matthäus 23, die durchstreifen die ganze Erde und versuchen einen zu finden. Und wenn sie einen gefunden haben, machen sie aus ihm ein Kind der Hölle. Das ist, was Jesus sagt von der Religion der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Und damit türmen sie riesige Hindernisse auf, dass diese Leute nicht imstande sind, den wahren Gott wirklich zu erkennen. Und sie entfremden ihn, entfernen ihn immer mehr und nähren seine Selbstgerechtigkeit in selbsterwählten Übungen und Frömmigkeit, die Gott nie gewollt hat und so weiter und so weiter. So, Jesus war kein Choleriker. Jesus hat nicht Mangel an Selbstbeherrschung gehabt, sondern er war vollkommen im Willen Gottes. Und wenn er diese Dinge getan hat, wenn er so schroff war, so mit massiven Worten die Pharisäer und die Schriftgelehrten gegeißelt hat, das ist die Liebe Gottes. Das heißt, die Liebe Gottes hat viel, viel weitere Aspekte als nur lieb zu sein. Und wie ich viele Male gesagt habe, wenn wir das so verstehen, dann werden wir diese Schriftstelle Gott ist Liebe ganz anders lesen. Gott ist Liebe. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, wir schauen in die Bibel und wir sehen, wie Jesus umgegangen ist mit Menschen. Und da sehen wir ein zweifaches Prinzip. Er war sozusagen schwach oder offen und entgegenkommend und hilfsbereit für die, die in Nöten waren. Aber die, die im Stolz daherkamen, die den Glauben gemacht haben zu einem Geschäft und zu einer Sache, mit der man sich selber irgendwie groß machen kann. Und die Leute weggeführt haben von der Wahrheit, die in Stolz waren, gegen die ist er massiv aufgetreten. Und das ist dieses Prinzip, Gott widersteht dem Stolzen und dem Demütigen gibt er Gnade. So, das ist wie zwei Gesichter Gottes. Aber es ist dasselbe Gott und alles ist Liebe. Auch wenn Jesus die Schriftgelehrten mit solchen massiven Worten geißelt, es ist Liebe. Weil das der letzte Versuch ist, sie noch einmal wachzurütteln und aufzurütteln. Hey, merkt ihr, was ihr da tut? Merkt ihr, was für böse Gedanken ihr in euren Herzen habt? Und ihr gebt vor, ihr kennt Gott und ihr wollt Gott dienen. Merkt ihr diesen Widerspruch? Kehrt um. Er brachte sie in Berührung mit ihrem eigenen korrupten Herzen. Das ist, was diese Worte getan haben. Aus Liebe, das war die ausgestreckte Hand Gottes. So, das hat weitreichende Konsequenzen, wenn wir den Jesus der Bibel studieren und glauben, das ist alles so, wie die Schrift es sagt und das ist alles Liebe. Das wird unser Verständnis verändern und wir werden wegkommen von diesem seichten, flachen Evangelium, was wir vom ADAC haben, seid nett zueinander, was nicht aus der Bibel kommt. Und wir werden anfangen, wahr zu sein. Und manchmal Wahrheit muss konfrontieren. Wahrheit muss manchmal Fragen stellen, die sehr, sehr unangenehm sind und muss Ermahnungen bringen und muss Menschen wachrütteln in ihrem Gewissen, das eingeschlafen ist. Und das ist für den, der im Moment in der Täuschung und der Selbsttäuschung und im Kompromiss gefangen ist, alles andere als angenehm. Wenn er dann einsieht und einlenkt und umkehrt, dann wird er happy sein. Wie Paulus sagt, ich habe euch geschrieben und ich habe euch traurig gemacht. Ja wie, das kann doch nicht sein, wenn Paulus der Apostel der Liebe ist, wie kann er den Menschen traurig machen? Er sagt, mich gereut es nicht, euch traurig gemacht zu haben. Weil diese Traurigkeit ist nicht die Traurigkeit der Welt, es ist die Traurigkeit aus dem Geist Gottes und sie bewirkt Reue, sie bewirkt Umkehr, sie bewirkt Gehorsam. Ja? So nicht alles, was Gott tut, fühlt sich gut an, aber alles, was Gott tut, ist gut. Und es aus einem Motiv heraus zu helfen und weiterzubringen und aufzubauen und freizusetzen. Gott ist der Befreier und er tut das auf seine Art und Weise. Und so alles, was wir sehen in den Evangelien, die ja ein einziges Porträt von Jesus sind, alle diese Geschichten dort, sie zeigen uns, wie die Liebe Gottes aussieht. Wenn das die heutige, sagen wir mal nur pfingstlich-charismatische Christenheit glauben würde, wir würden mit Sünde in der Gemeinde anders umgehen. Wir würden nicht mehr solche Sprüche bringen wie, ja, die Liebe deckt alles, alle Sünden zu. Wir würden aufhören, die Schrift zu missbrauchen. Weil nirgendwo siehst du einen Menschen, der in Sünde ist und in Sünde verharren will und nicht umkehren will. Und entweder Jesus oder die Apostel sagen, okay, Gnade mit dir, alles ist gut, Frieden. Das gibt es nicht im Wort, sondern Widerstand gegen Gott wird klar benannt und konfrontiert, um zur Umkehr zu bringen, nicht um zu verdammen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, wirklich ein himmelweiter Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung. Ein himmelweiter Unterschied. Und heute sind Menschen so weit weg von Gott und vom Herzen Gottes und weg vom Worte Gottes, dass sie zu so abenteuerlichen Ideen kommen, wie der Heilige Geist würde heute nicht mehr von Sünde überführen. Wie das gelehrt wird in dieser neuen Bewegung, die sich Gnadenrevolution oder Gnadenreformation nennt. Der Heilige Geist würde nach der Bekehrung nicht mehr von Sünde überführen. Welche Bibel lesen diese Leute? Was haben die für eine verwaschene Vorstellung von Gottes Herzen? Was ist überhaupt ihre Vorstellung von Heiligung? Heiligung, das ganze Prinzip der Heiligung beruht darauf, wie Jesus sagt, heilige sie durch dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Heiligung bedeutet, der Heilige Geist lässt immer wieder neu sein Licht scheinen und wir sehen bestimmte Dinge in unserem Herzen oder in unserem Charakter und wir entdecken, das ist nicht Christusgemäß und wir müssen davon umkehren. Wir müssen um Vergebung bitten, wir müssen um Reinigung bitten und wir müssen unter der Leitung des Heiligen Geistes eine neue Art lernen zu leben. Das tun wir unser Leben lang und so, nur so kommen wir vorwärts. Aber wenn es gar keine Überführung mehr von unserem Verkehrtsein gibt, dann Wie soll Heiligung bitte schön stattfinden? So, das ist kein kleiner Irrtum. Das ist eine Sicht, die dem Wort Gottes fundamental widerspricht und die jedes Wachstum und jeden Fortschritt in die Reife völlig unmöglich macht. Wenn Menschen anfangen, so etwas zu glauben, der Heilige Geist überführt nicht mehr von Sünde, dann ist alles, was ihnen der Heilige Geist entgegenbringen will, vom Feind und sie werden dem widerstehen. Und sie werden durch Lehre werden sie erzogen und ermutigt, dem Heiligen Geist zu widerstehen. Das ist, was tatsächlich passiert. Und es ist eine riesen Mondewelle. Und es ist schon in den Gemeinden angekommen. Und ich höre Berichte, welche fatale Auswirkungen das hat, wenn Menschen anfangen, solche Dinge zu glauben. Ihr irrt, weil er die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes, hat Jesus gesagt. Und nur wenn man die Schrift kennt, dann kann man sehen, der Jesus der Bibel, der überführt von Sünde. In Offenbarung, er sagt, alle, die ich liebe, überführe ich und züchtige ich. Das ist, was der Jesus der Bibel tut. Aber der Jesus von Joseph Prinz, der überführt nicht mehr von Sünde. Ja, dann ist es ein falscher Jesus. Dann ist es nicht mein Jesus, den ich sehe in der Bibel. Fertig, aus, Ende der Diskussion. Und deswegen brauche ich nicht, diese Bücher zu lesen. Ja, aber da können auch ein paar gute Gedanken drin sein. Mag sein, aber ich habe kein Interesse, von einem Mann Gottes zu lernen, der in so grundlegender Weise Gott und seine Gnade missversteht. Ich habe kein Interesse, weil die paar guten Krümelchen, die ich bei ihm finde, finde ich allemal woanders auch, ohne diese tödliche Dosis von Unglauben und von Gift. Manche Leute sagen, ja, aber das sind auch gute Dinge drin. Na klar, ein wunderbares Gericht und Menü in x Gängen im feinsten Restaurant mit tödlicher Dosis Gift. Du, der Nachtisch ist wunderbar. Aber du hast schon das Gift inhaliert. Und du sagst, ja, aber bitte, das Gemüse war doch in Ordnung. Ja, aber du wirst sterben. Was nützt dir dann, dass das Gemüse in Ordnung war? Es war Gift drin, tödliches Gift. Und wir können nicht klar und in der Weise, wie es Gott gefällt und wie Gott es segnet, ihm glauben, ihm vertrauen, basiert auf Lügen. Das ist nicht möglich. Man kann nicht Lügen glauben über Gott und Gott vertrauen. Das ist unmöglich. Man vertraut einem falschen Gott. So, den Jesus der Bibel kennenzulernen, ist so, so, so extrem wichtig. Viele Gläubige hätten heute die Idee, also ein Gott, der seine Kinder ins Gefängnis wirft und ihnen dann noch Folterknechte zum Besuch schickt, das kann nicht Liebe sein. Aber Jesus sagt, das wird euer himmlischer Vater tun mit jedem von euch, wenn ihr nicht vergebt von Herzen. Glaube ich das? Dann weiß ich, ich bin hochmotiviert zu vergeben. Und zwar allen, egal was die mir getan haben. Weil ich will weder ins Gefängnis, noch will ich Folterknechte zu Besuch haben. Ja, nein, Gott ist Liebe, das würde er nie tun. Hallo, niemand kannte und kennt den Vater besser als Jesus. Und Jesus sagt, so wie in der Geschichte, wird euer himmlischer Vater mit jedem tun, der nicht von Herzen vergibt. Weißt du besser als Jesus? Oder willst du dich demütigen und sagen, Gott ist Gott und ich bin nicht Gott? Und wenn Jesus sagt, so ist der Vater, dann ist der Vater so und damit ist die Sache erledigt. Und besser, ich unterordne mich. Ja, das kann ich so nicht annehmen. Ja, dann tu Buße von deiner Rebellion. Dann kehr um und demütige dich und sage, Gott ist Gott. Gott richtet sich nicht nach dir. Und er tut es nicht so, wie du es gerne hättest, sondern er möchte, dass du es so tust, wie er es gerne hätte. Das ist die biblische Ordnung. Das heißt Bekehrung, das heißt sich Jesus hingeben und als Herrn nehmen. Das ist aber straffe Sprache. Ja, das habe ich von Jesus gelernt, das habe ich von Paulus gelernt. So redet der Jesus der Bibel, so redet Paulus. Hallo. Und wir haben unseren sentimentalen Vorstellungen. Ja, nee, das, damit habe ich aber meine Probleme. Lerne den Jesus der Bibel kennen. Und deine Probleme, die du hast, werden sich lösen. Jedenfalls die Probleme, die durch deine Sünde entstanden sind. Damit du frei bist und fähig bist, jetzt teilzuhaben an Gottes Problem. Ein problemloses Leben wirst du nicht finden. Aber entweder du hast Probleme mit deiner Sünde, mit deiner Rebellion, mit deinem Widerspruch, oder du hast Probleme, weil du mit Gott übereinstimmst. Das ist ein Riesenunterschied. Weil in den Problemen, die du hast, wegen der Wahrheit, hast du den Trost Gottes. In den Problemen, die du hast durch deine eigene Sünde, wer will dich trösten? Du widerstehst dem Heiligen Geist. So, wenn wir schon Probleme zwischen Probleme und Probleme wählen dürfen, dann wählen wir Probleme um der Wahrheit willen. Weil dann ist Gott mit uns und er ist unser Tröster und er ist unser Helfer. Und ihr Lieben, dies ist eine ernste Zeit, uns vorzubereiten auf kommende Verfolgung. Und wir müssen tief gegründet sein im Wort und durch das Wort Gott und sein Wesen wirklich kennenlernen. Und das ist das Anliegen, das Gott hat, auch mit solchen Botschaften hier. Der Jesus der Bibel, weil er so Liebe ist, weil er so mit dem Vater übereinstimmt, deswegen ist er auch voller Hass auf das Böse. Und wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass Jesus hasst, dann hast du einen Fantasie-Jesus, aber nicht den Jesus der Bibel. Hebräer 1, Vers 8 oder 9, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das wird von Jesus genannt. Die ganze Passage handelt von Jesus. So, das offenbart das Herz Jesus. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. So, da ist ein grimmiger Hass auf das Böse, auf die Rebellion, auf die Auflehnung, auf die Ungerechtigkeit, die Verlogenheit der menschlichen Natur im Herzen Jesu. Und was wir lernen ihn kennen und wir stimmen in unserem Herzen überein und sagen, ja, es ist richtig so. Was wäre das für ein Jesus, der zu Ungerechtigkeiten keine Meinung hat? Was wäre das für ein Gott, der sagt, okay, das ist deren Verständnis, das muss man akzeptieren, das ist halt so und jeder hat seine eigene Meinung und jeder hat dann Recht auf seine eigene Meinung. Der Gott, dem wir dienen, ist ein Gott der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Und es wird ein Tag kommen, wo endgültig Gerechtigkeit wiederhergestellt wird und das heißt Bosheit bestraft werden wird. Dieser Tag wird kommen. Und alle, die Jesus kennen, stehen auf seiner Seite und jubeln und applaudieren und sagen, endlich, endlich, endlich rächst du das Blut deiner Heiligen. So haben die gebetet in Offenbarung, die verstorbenen Heiligen. Wann wirst du rächen das Blut der Heiligen? Ja, Rache, das ist was Böses. Gott ist ein Rächer. Und er kann Rache üben in vollkommener Gerechtigkeit. Und das ist nicht ein Zorn, den er nicht mehr kontrollieren kann, sondern der ist angemessen, gerecht und wohl dosiert. So, der Jesus der Schrift, der Jesus, den die Apostel gelehrt haben, hatte und hat immer noch einen Hass auf Gesetzlosigkeit in seinem Herzen. Und das bedeutet, wenn ich ihn kennenlerne und wenn ich den Befehl ernst nehme, ich soll ihm nachfolgen, ich soll sein Nachahmer werden, dann werde ja auch ich begehren, mit ihm übereinzustimmen und nicht nur zu wachsen in der Liebe, auch zu wachsen im Hass auf die Gesetzlosigkeit. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hasst das Böse, Psalm 97, Vers 10. So, als Christ, du hast das Mandat oder du hast den Auftrag, du musst lernen zu hassen. Ja, wie? Also das kann doch nicht sein. Jesus ist doch der Friedefürst. Und was machst du mit, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, was machst du damit? Der Jesus, der Friedefürst ist, hat gesagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Ja, wie jetzt? Frieden oder Schwert? Beides. Erst Schwert und wenn das Schwert seine Arbeit getan hat, dann ist Frieden. Aber wirklicher Frieden. Wenn das Böse gerichtet wird. Ist das dein Jesus? Oder nee, mit Schwert hat er nichts zu tun und Strafe und Rache, nein, das nicht. Hallo, lerne den Jesus der Bibel kennen. Studiere, was das Wort Gottes sagt. Nimm jede Aussage aus den Evangelien, aus den Briefen über Jesus und beschäftige dich damit und nimm es an. Gehen wir einmal zu Philipper Kapitel 2. Jesus ist unser großes Vorbild, das wir nachahmen sollen. Paulus sagt hier in Philipper 2, ich lese mal ab Vers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts, er nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmel und der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Gesinnung, die in Jesus war, die soll in uns sein. Von daher ist es extrem wichtig, dass wir diese Gesinnung kennenlernen. Wie kann die in uns hineinkommen, wenn wir sie nicht entdecken? Und wenn wir nicht auch ihren Wert sehen, wenn keine Wertschätzung da ist für die Gesinnung Jesu, für die Demut Jesu, für seine Haltung gegenüber der Wahrheit, gegenüber der Bosheit, für seine Haltung gegenüber dem Vater. Wenn das keine Wertschätzung in uns auslöst, wird es auch kein Verlangen auslösen. Weil du wirst nur das anstreben, was dir wertvoll erscheint. Wenn wir keine klare Sicht haben über die Schönheit der Demut Jesu, wie soll da je in uns Verlangen kommen, dass das in uns hineinkommt, dass das in uns wachsen kann? Und wenn kein Verlangen da ist, wie soll Gott etwas wirken in dir, wonach du kein Verlangen hast? Er braucht deine Kooperation. So, du siehst, wie eng das miteinander verbunden ist, deine Art, wie du Christ lebst und wie du Jesus siehst. Mir gefällt das so, dieses Lied, wo wir gesungen haben. Er soll uns die Augen öffnen, ihn zu sehen. Die Augen öffnen. Paulus betet für geöffnete Augen des Herzens, für den Dienst des Heiligen Geistes, der genannt wird der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wenn wir nur anfangen würden, dieses Gebet von jetzt an regelmäßig immer und immer wieder für uns und für die Menschen in unserem Umfeld, die sich gläubig nennen, zu beten. Es würde so eine Revolution auslösen. Und alle humanistischen, selbstgemachten Bilder von Jesus würden verschwinden. Und der Heilige Geist könnte uns Jesus vor Augen malen. Und das würde unsere Anbetung, unsere Wertschätzung, unsere Leidenschaft, unsere Hingabe für Jesus so dramatisch verändern und vertiefen. Es ist deswegen so flach, weil wir so wenig Realität in unserem Herzen haben. Nicht, weil Gott nicht so herrlich ist und nicht so mächtig ist und so gewaltig und majestätisch und ehrfurchtsgebietend, sondern weil unsere Herzen stumpf sind, weil unsere Herzen so wenig imstande sind, diese Herrlichkeit wirklich zu sehen. Und es ist das Anliegen von Jesus, dass wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Das ist sein Anliegen. Er betet, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Es ist nicht optional, ob du Herrlichkeit siehst oder nicht. Davon hängt alles ab. Weil nur die Herrlichkeit, die du siehst, in die kann der Heilige Geist dich verwandeln. 2. Korinther 3, 18. So, Jesus hat dieses Anliegen, dass wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und wenn du das einmal studierst, dann verstehst du, wieso da dieser unlösbare Zusammenhang ist zwischen Gott erkennen und Reife. Man kann nicht reif werden als Gläubiger. Man kann nicht in die Mündigkeit kommen, in die Freiheit kommen, ohne Christus zu sehen, wie er wirklich ist. Das ist nicht möglich. Und es gibt viele, viele menschliche Bilder und Vorstellungen und Ideen. Und sie kommen geradewegs aus der Weisheit dieser Welt. Und sie haben nichts zu tun mit der Weisheit aus Gott. Paulus sagt, ich will nicht, dass euer Glaube auf Menschenweisheit beruht, sondern auf der Kraft Gottes. Das ist der Heilige Geist offenbart, wie Gott wirklich ist. Das ist dieser Dienst des Heiligen Geistes. Und er möchte uns die Augen auftun. Und nur weil wir den Namen Jesus aussprechen können, weil wir verstanden haben, er ist der Sohn Gottes, das heißt noch lange nicht, dass wir sein Wesen in Klarheit sehen oder dass wir das aus Erfahrung kennen, dass wir seine Herrlichkeit wirklich sehen. Es ist das Verlangen von Jesus, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Wenn das sein Verlangen ist und wir wirklich mit ihm zusammengehen, dann würden wir auch beten: Zeige mir deine Herrlichkeit. Aber das ist nicht eins der vorrangigen Themen in unseren Gebetsstunden. Wir beten für Gemeindewachstum, wir beten für Problemlösung, wir beten für Geld, wir beten für Gebäude, wir beten für, dass die Partei nicht zu mächtig wird und dass die vielleicht irgendwie wieder mächtiger wird. Für lauter solche Dinge beten wir, aber nicht für die Dinge, wofür die Apostel gebetet haben. Und es ist hohe Zeit, dass wir die Gebete studieren und dass wir zurückkommen zu den Gebeten, die die Apostel gebetet haben, weil niemand nach Jesus war mehr geleitet vom Heiligen Geist als sie selber. Warum, sagt Paulus, ich höre nicht auf, für euch das zu beten, was er dann in Epheser 1,15 beschreibt, diesen Dienst des Geistes, der Weisheit und der Offenbarung. Geöffnete Augen, ihn zu erkennen, weil er weiß, alles hängt davon ab. Hast du dich schon mal gefragt, warum hat Paulus nicht ununterbrochen gebetet, dass die Verfolgung aufhört, durch die die Gemeinden gehen? Wir würden sofort für so etwas beten. Ich finde es kein Gebet, wo Paulus das betet. Vielleicht indirekt ein Gebet, wo er für die Obrigkeit betet. Aber dass das eine hohe Gebetspriorität hatte, dass die Verfolgung aufhören muss, die ja total ungerecht war, das findest du nicht. Was für eine Mentalität. Offensichtlich haben die Apostel sehr anders getickt, als wir heute ticken. Offensichtlich. Und sie hatten andere Ziele. Sie hatten andere Wertvorstellungen, sie haben andere Maßstäbe gehabt, an denen man messen kann, was ein gesunder Dienst ist, der die Ehre Gottes verbreitet. Sie haben ganz andere Vorstellungen gehabt. Und es ist Zeit, dass wir Gott kennenlernen und dass wir hineinkommen in diese Übereinstimmung. Wie können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor? Wie können wir mit Gott zusammenarbeiten, wenn wir ihn gar nicht kennen, wenn wir gar nicht wissen, was ihm wichtig ist? Ich bringe das oft als Beispiel, wenn du schon ein paar Botschaften von mir gehört hast, dann weißt du das schon. Ja? Aber wie kann das sein, dass wir nach 40 Jahre charismatische Bewegung 3-4 brauchbare Bücher über Demut haben, aber Hunderte über Heilung, über Wohlstand, über Erfolg, über Gemeindewachstum, über Strategien, wie man die Welt gewinnt und was es da alles für atemberaubende Titel und Themen gibt. Aber das eine, was Jesus sagt, was wir von ihm lernen sollen, Demut, das ist ein Ladenhüter. Das kauft keiner. Das interessiert niemanden. Das zeigt einfach, wie weit wir weg sind vom Herzen Gottes. Wie wenig wir mit ihm wirklich übereinstimmen. Dinge, die ihm ganz wichtig sind, die ganz oben auf seiner Liste sind, sind auf unserer Liste ganz unten, wenn sie überhaupt drauf sind. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Und wir sollen mit ihm einig sein. Und das kann nur so funktionieren, dass wir uns ihm anschließen. Weil Gott ist Gott und er wird sich nicht verändern. Er ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er wird sich nicht verändern. Er passt sich nicht dem Zeitgeist ein. Gott hat noch nichts gehört vom Postmoderne und das muss jetzt die ganzen Paradigmen des Himmels irgendwie verändern. Gott hat sowas noch nie gehört und er hat nichts damit zu tun. So, wie kann das sein, dass Gläubige massiv daran arbeiten und sich für so etwas hergeben? Wie kann das sein? Ganz einfach, sie kennen Gott nicht. Sie kennen ihn nicht. Sie kennen einen Fantasie-Jesus, aber nicht den Jesus der Bibel. Wie kann es sein, dass Menschen begeistert sind von einem angeblichen Jesus, der so etwas sagt wie, mein Leben ist nicht gedacht als ein Vorbild, das ihr nachahmen sollt. Wie kann ein gläubiger Christ, der seine Bibel schon mal gelesen hat, wie kann der so etwas glauben und darüber begeistert sein? Das ist genau das, was der Hütten Jesus sagt. So wenn Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, wenn wir seine Nachahmer sein sollen, wenn Paulus sagt, seid Nachahmer Gottes, und der Hüttenjesus sagt, sein Leben, das ist kein Beispiel, das wir nachahmen sollen, dann wissen wir doch, okay, alles klar, das ist nicht der Jesus der Bibel. Punkt, aus, fertig. Und damit ist die Diskussion zu Ende. Und wenn wir einen Kamin haben, können wir noch einen letzten Segen haben aus diesem Buch, und wir schieben das Ding in den Ofen und machen daraus ein paar Wärmekalorien, und das war's dann, Thema beendet. Wie kann es sein, dass Pastoren wochenlang Seminare machen, Lesungen halten, der Gemeinde das empfehlen und schwärmen von diesem Buch, das so finster ist, weil es Lügen über Gott verbreitet, und du findest haufenweise Gläubige, die begeistert sind über dieses Buch. Wie kann das sein? Für mich gibt es nur eine Erklärung. Sie kennen den wirklichen Jesus nicht. Sie kennen nicht den Jesus, den die Apostel gepredigt haben. Ein Jesus, der sagt, mein Leben ist nicht ein Beispiel, das ihr nachahmen sollt. Ja, hallo. Was dann? Und ein Jesus, der sagt, wir haben noch niemals irgendetwas von dir oder irgendeinem Menschen erwartet. Das ist gute Botschaft für das Fleisch, aber das ist nicht das Evangelium. Ein Gott, der nichts von uns erwartet. Ach, wie schön. Hallo, wir könnten jetzt Dutzende von Schriftstellen lesen, die klar sagen, dass Gott von uns erwartet. In seiner Gnade gibt er uns auch die Befähigung dazu, aber trotzdem bleibt unterm Strich, er erwartet, dass wir ihm gehorchen. Er erwartet, dass wir in das Bild Jesu umgestaltet werden. Er erwartet, dass wir rein und heilig leben. Er erwartet, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm Opfer bringen. Er erwartet sehr, sehr viel von uns. Und er sagt, und ich gebe euch meine Kraft, die euch befähigen wird zu tun. Aber diese Kraft kommt erst, nachdem du die Erwartung akzeptiert hast. Niemand bekommt die Kraft der Gnade für ein verändertes Leben, der den Anspruch Gottes nicht akzeptiert hat. Der dem Anspruch Gottes widersteht. Niemand bekommt Gnade. Warum nicht? Weil er, wenn er dem Anspruch Gottes widersteht, im Stolz ist. Ja, Gott hat gesagt, aber das sehe ich nicht so. Wieso soll Gott diesen Menschen Gnade geben? Er tut es nicht. Wir hätten keinen Respekt vor einem Gott, der Gnade gibt, Menschen, die ihm ins Angesicht widerstehen. Wir hätten keinen Respekt vor ihm. Warum sollten wir ihn fürchten, wenn er so etwas Dummes tut? Aber dank sei Gott, er tut es nicht. Er widersteht dem Stolzen. Halleluja. Jubelt da dein Herz oder sagt es, oh weh? Wenn es OW sagt, dann demütige dich doch und sag, hey, ich verlasse das Lager der Stolzen und ich wähle Demut, ich wähle Furcht des Herrn, ich wähle Gehorsam, ich will mich unterordnen. Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Das ist doch ein sehr gesunder Glaubenssatz. Gott ist Gott und wir sind nicht Gott. Und Gott darf sagen, was er will. Und in seiner großen Güte, er sagt nur wahre, gute, hilfreiche, gerechte Dinge. Halleluja, das ist unser Gott. So, Jesus wird gefunden in der Schrift. Und wenn irgendein Jesus uns präsentiert wird, ob das von Emerging Church ist oder ob das von William Young mit seinem Hüttenroman ist oder ob das aus dem ökumenischen Denken kommt oder aus der liberalen Theologie, jeder Jesus, der dem Jesus der Bibel widerspricht, ist ein falscher Jesus und wird von uns verworfen. Weil wir Gott zu sehr lieben und weil wir unser Leben zu sehr lieben. Wir wollen keinen religiösen Geist haben, der uns im Laufe der Jahre vernebelt und wegführt. Und wir auf einmal mit großem Frieden Dinge tun würden, die wir Jahre zuvor gesagt hätten, das würde ich nie tun, das würde nie in meinem Leben sein. Das kann doch nicht sein. Der religiöse Geist vernebelt Menschen und verwässert ihren Maßstab und gibt ihnen Frieden für Dinge, die im Wort verboten sind. Das ist der religiöse Geist. Und das ist so schrecklich, weil sie ja immer noch das Gefühl haben, wir sind in Übereinstimmung mit Gott und wir dienen Gott. Jesus sagt, das kann solche Extreme annehmen, dass nachher in den Tagen vor seiner Wiederkunft, wenn die Gläubigen bis aufs Blut verfolgt werden, Menschen meinen, sie tun Gott einen Gefallen, wenn sie uns vor Gericht bringen oder uns sogar töten würden. Das ist die ultimative Täuschung. Sie dienen dem Teufel und sie glauben, sie tun Gott einen Gefallen. Also mehr Täuschung gibt es nicht. Und unser Schutz besteht darin, dass wir sagen, wir sind heilig einseitig. Und ob wir extrem genannt werden oder fundamentalistisch oder engstirnig oder wie auch immer, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Wir bleiben fest und wir gehen mit dem Jesus der Bibel. Egal, was Menschen sagen. Weil wir haben festgemacht, wir wollen Gott gefallen und nicht Menschen. Das haben wir lang genug gemacht. Jetzt wollen wir Gott gefallen. Halleluja. Ich mache mal Pause, vielleicht gibt es dazu einen Amen. Okay, gut. Petrus, 2. Petrus Kapitel 1, er spricht von kostbaren Verheißungen, die wir haben, durch die wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Teilhaber der göttlichen Natur. Und wie gesagt, wenn wir die göttliche Natur nicht wertschätzen, wenn wir diese Hingabe, die Jesus hat an den Vater, wenn wir die nicht sehen und davon angetan sind und davon berührt sind und sagen, wow, das ist wirklich Glauben. Das heißt, den Vater zu ehren. Dann wie soll diese Gesinnung in uns wachsen? Wie soll die hervorkommen? Und da ist etwas, was den Jesus der Bibel kennzeichnet. Eine Gesinnung, wie sie beschrieben wird in den Sprüchen, ein weiser Sohn erfreut den Vater. Jesus sagt, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und egal wie viel Kompromisse und schwach und fallen und krumm es in unserem Leben ist, aber diese Gesinnung muss da sein. In dieser Gesinnung will ich lernen zu wachsen und zu leben. Sonst bin ich kein Nachfolger Jesu. Jesus wollte nicht Leute, die einfach irgendwie an ihn glauben, sondern er wollte Nachfolger haben. Jesus hat nie Interesse gehabt, Kirchenmitglieder zu werben oder Gemeindemitglieder oder Konfessionsangehörige. Solche Begriffe, das hat ihn nie interessiert. Was er wollte, sind Nachfolger. Menschen, die ihm nachfolgen. Das war das Einzige, wonach er gesucht hat und was ihn interessiert hat. Nichts weiter, nichts weiter. Und hat mit klaren Worten, mit sehr radikalen Worten aufgerufen zu dieser Nachfolge. Er sagt, wenn ich allem entsagt, was er hat, Lukas 14, 33, kann nicht mein Jünger sein, wenn ich allem entsagt. Und wenn wir das wirklich glauben und sagen, Herr, dann zeig mir, was das für mich bedeutet, was das in meinem Leben für Konsequenzen hat, dann wird der Heilige Geist uns ganz genau zeigen, was das bedeutet und wie das aussieht. So, Jesus hatte diese Gesinnung, den Vater zu erfreuen in allen Situationen. Und das hat nicht dann aufgehört, wenn er Dinge tun sollte, die der Vater ihm aufgetragen hat, die ihn in Probleme gebracht hätten, die ihm Schwierigkeiten gebracht hätten, die ihm Widerstand gebracht hätten, die ihm Leiden gebracht hätten, die ihm etwas gekostet hätten und schlussendlich sogar den Tod. Jesus hat gesagt, egal, der Vater muss verherrlicht werden. Was das für mich bedeutet, spielt keine Rolle. Der Vater muss verherrlicht werden. Und darum hat Jesus permanent Dinge getan, von denen er genau wusste, jetzt gibt es wieder Trouble. Jetzt gibt es wieder Ärger. Hat nicht gesagt, Vater, weißt du, was du mir da zumutest? Bitte ändere deinen Plan. Du siehst doch, was das wird und weißt doch, wie es letzte Mal war. Sondern Jesus hat nur eins gesagt. Ich bin dazu da, den Willen des Vaters zu tun. Das ist meine Speise. Das ist meine Speise. Und ob das mir das Leben kostet, spielt keine Rolle. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um die Schönheit dieser Gesinnung zu sehen und um da hineinzuwachsen. Und nur dann werden wir kompromisslose Nachfolger werden. Und dann werden wir für ihn stehen, für sein Wort und für die Wahrheit. Und er selber wird das in uns wirken. Eine Liebe zu Jesus, zum Vater, zum Heiligen Geist, die bereit ist, Opfer zu bringen. Diese Gesinnung muss wachsen in uns und die kann nur wachsen, wenn wir Jesus sehen in seiner Schönheit, in seiner Hingabe. Der Vater muss erfreut werden, egal was es kostet. Diese Schönheit zu sehen durch den Heiligen Geist ist der Schlüssel ein williges Herz zu bekommen. Und das ist unsere große Not, ein williges Herz zu bekommen. Und das kommt nicht durch Willensanstrengung, das kommt nicht durch Appelle, bringt Opfer, strengt euch an. Es kommt nur auf eine Art und Weise, durch den Heiligen Geist Jesus zu sehen. Durch den Heiligen Geist seine Gesinnung zu erkennen. Wie können wir denn dieses Wort von Paulus, die Gesinnung, die in Christus war, sei in euch allen, wie können wir denn dieses Wort erfüllen, wenn wir die Gesinnung Christi überhaupt nicht kennen? Wenn die uns gar nicht vor Augen ist, was das eigentlich beinhaltet. So, du siehst, wie eng das verbunden ist mit echter Erfahrung, mit echter Gemeinschaft, mit Gott selber. Oder wenn Paulus in demselben Abschnitt, den wir vorhin schon gelesen haben, Philipper 2, wenn er sagt, tut nichts um eitler Ehre willen. Wenn aber die Motive unseres Herzens oft uns verborgen sind, und wir wollen dieses Wort aber erfüllen, wir wollen diesem Gebot gehorsam sein, dann geht es doch nur über einen Weg, dass wir den Gott der Herzen erforscht, kennenlernen. Sagen, Herr, zeig mir, aus welchem Grund mache ich das, was ich mache? Mache ich das, um von Menschen gesehen zu werden, um Applaus und Ehre und Anerkennung und Liebe zu bekommen? Warum mache ich das? Und das ist nicht nur sichtbarer Dienst in der Gemeinde, am Keyboard oder an der Kanzel oder so etwas. Das betrifft alles, unser ganzes Leben. Menschengefälligkeit öffnet die Tür für den religiösen Geist. Und das ist der Grund, warum so viele Gemeinden Probleme haben, weil sie den Gott, der Herzen kennt, nicht erlebt haben und auch nicht suchen und kein Interesse haben. Aber Jesus wusste, was in den Herzen war. Und er sagt, warum steigen solche Gedanken in euch auf? Er kannte die Herzen. Er wusste, welche Fragen die hatten, bevor die gefragt haben. Er kannte ihre Einstellungen. Die streiten sich, wer ist der Größte? Und dann kommt Jesus dazu und sagt, was habt ihr gerade beredet? Na, komm, pack das mal auf den Tisch, wir wollen das mal anschauen. Wir wollen das mal im Lichte der Wahrheit bewerten. Was sagt er zu diesem Blödsinn, den er da selber gerade verzapft hat? Ja. So, Jesus kennt die Herzen und er arbeitet mit den Herzen und er deckt verborgene Dinge auf. Und nur wenn wir diesen Jesus kennenlernen, können wir doch so ein simples, ist ja noch nicht mal ein Satz, ja, tut nichts aus eitler Ehre willen. Und dann geht es noch weiter. Ja, dieser kleine Satz alleine heißt, ich muss Gott, der wahre Gott, der mit Feuer in den Augen, aus dessen Mund ein Schwert geht, diesen Gott muss ich kennenlernen. Und dieses Schwert muss geradewegs durch mein Herz gehen. Und es muss die verborgenen Dinge, die Gesinnungen des Herzens aufdecken und richten. Das ist, was wir brauchen. Warum flächendeckend fehlt der Schrei, Jesus, wir wollen dich als Richter kennenlernen. Wir haben überhaupt nicht die Idee, dass er der Richter ist. Vielleicht, ja, wenn er wiederkommt, am Ende gibt es das Weltgericht. Aber was ist heute in der Gemeinde? Wo begehren wir, dass das Schwert kommt und Herzen durchbohrt und verborgene Dinge wie Ambitionen und Sucht nach Ehre und Anerkennung und Liebe und Streicheleinheiten von Menschen, wo das offenbar gemacht wird und wo unsere Herzen wahr und rein werden. Wir kennen den Jesus der Bibel so wenig. Ein guter Weg zu wachsen in der Erkenntnis seines Herzens wäre zum Beispiel betenderweise sich zu beschäftigen mit den Sendschreiben. Da ist das Herz Gottes. Da siehst du, wie Jesus über Gemeinden denkt. Und da haben wir nicht einen naiven Jesus, der sagt, je größer, umso besser. Megachurch, yes, that's it. So etwas interessiert ihn überhaupt nicht. Es geht ihm um Wahrhaftigkeit, es geht ihm um Gradheit. Es geht ihm darum, sind die Menschen wirklich auf seiner Seite? Haben sie in ihrem Herzen den Hass, den er hat auf die Lehre der Nikolaiten? Das ist die Frage. Oder sind sie liebevoll und tolerant und kooperativ mit Isabel? Jesus hat nicht nur ein Problem mit Isabel, Jesus hat ein Problem mit Menschen in der Gemeinde, die Isabel tolerieren. Hallo! Und wie kann das sein in einem Land, mit dem wir so viel mit Isabel zu tun haben? Wir haben so wenig Lehre über Isabel. Wie passt das zusammen? Wir müssten viel, viel mehr Verständnis bekommen durch das Wort Gottes. Aber das ist ein Thema, das man ausblendet. Das ist ein Thema, was kontrovers ist und das passt nicht. Und Hallo, Jesus hat über diese Dinge gesprochen. Und wenn wir ihn suchen und wenn wir ihn kennenlernen, dann werden wir auch lernen, diese Dinge zu beachten und mit diesen Dingen umzugehen. Einen wichtigen Punkt haben wir gestern schon angeschaut, den will ich nur noch mal kurz der Vollständigkeit halber erwähnen. Der Jesus, den die Apostel gelehrt haben, er glaubte an die Wahrheit und an die Zuverlässigkeit und die Gültigkeit der Schriften. Und daran kannst du unterscheiden. Ja. Und viele Stimmen heute reden von Jesus. Es ist sehr populär, von Jesus zu reden. Alle möglichen prominenten Leute und Bischöfe und Fernsehfahrer und so weiter, sie reden von Jesus. Aber ist das der Jesus, für den die Schrift nicht gebrochen werden kann? Ist das der Jesus, der sagt, die Schrift ist die Wahrheit? Einen führenden deutschen Theologen habe ich gehört, aus der evangelischen Kirche, hat ein Interview gegeben und das wurde dann abgedruckt. Und er sagte dort, der Jesus, Jesus der Bibel, er war ein Kind seiner Zeit. Und das heißt, auch seine Sexualmoral war die Sexualmoral der damaligen Zeit. Und das bedeutet für ihn, heute würde dieser Jesus wahrscheinlich Homosexuelle trauen. Wenn du den Jesus der Bibel kennst, checkst du sofort, der redet von einem anderen Jesus, nicht von dem Jesus der Schrift. So dass ein verwirrter Mann, und du kannst nur sagen, Herr, öffne ihm die Augen, aber du wirst mit ihm und seinem Club nichts zu tun haben wollen. Das ist die Konsequenz daraus. Dieser Mann ist in Verwirrung. Dieser Mann glaubt an Jesus, an den die Apostel nicht geglaubt haben. Also ist das nichts für uns. Die Wahrheit trennt. Sie trennt Lüge und Wahrheit. Die bringt nicht zusammen, was nicht zusammengehört. Die Wahrheit scheidet Seele und Geist, Täuschung und Wahrheit, Demut und Stolz, sie scheidet diese Dinge, weil die nicht zusammengehören. Und dieses Schwert müssen wir kennenlernen. Und es ist das pure Wort Gottes. Und das Wort Gottes, das hatte ich gestern, glaube ich, nicht stark genug betont, das geschriebene Wort Gottes, kann es dann in deinem Herzen eine Wirkung entfalten, wenn du es nimmst als die Wahrheit. Solange du denkst, ja, das war Paulus, wir wissen ja, der war ein bisschen extrem, der hat auch Probleme mit Frauen gehabt, der war also chauvinistisch und also das muss man alles nicht so für bare Münze nehmen, der war auch ein bisschen neben der Kappe. Wenn das Wort Gottes von uns nicht gesehen wird als Wort Gottes, als Wahrheit, dann wirkt es und dann kann es nicht wirken in unserem Herzen. Und dann brauchen wir nicht von Heiligung zu reden, dann brauchen wir nicht zu reden von Jesus erkennen und Jesus ähnlich werden. All das sind Dinge, die sind völlig außer Reichweite. Es beginnt mit dieser Einstellung. Gottes Wort ist wahr. Dein Wort ist Wahrheit. Und das hat Jesus geglaubt. Und es gibt zig Bibelstellen, die uns dieses Verständnis der Schrift eben darlegen. Und wenn Jesus an die Gültigkeit des Wortes Gottes glaubte, dann heißt das auch, und das sehen wir ganz klar im Wort, er glaubte an die Schöpfung. Jesus glaubte nicht an Evolution. Jesus glaubte an die Schöpfung. Was heißt das für mich als Nachfolger? Vielleicht habe ich das Schöpfungsprinzip noch nicht verstanden, aber ich weiß eins, Jesus glaubt an Schöpfung, ich bin sein Nachahmer, ich bin in dem Camp. Fertig, damit ist die Sache entschieden. Ich kann nicht Christ sein und an Evolution glauben. Wenn ich ein Nachfolger Jesu bin, dann übernehme ich seine Sichtweise. Aber dann, dank sei Gott, gibt es viele, viele Gründe für deinen hungrigen Verstand, die dir zeigen können, warum es ein Irrsinn wäre, an die Evolution zu glauben und warum es so plausibel und so vernünftig und so logisch ist, an die Schöpfung zu glauben. So, Gott verlangt nicht einen blinden Sprung, irgendwie, ja, ich weiß, das kann alles nicht sein, ist wissenschaftlicher Müll, aber ich glaube jetzt an die Schöpfung. Nein, es gibt klare, nachvollziehbare Argumente. In Klammern vielleicht das Nachvollziehbarste und Einfachste ist, dass Information nicht materiell ist. Information ist nicht materiell. Und Materie kann nicht und hat noch nie und wird noch nie Informationen hervorbringen. Das ist ein Grundgesetz. Das kann niemand widerlegen. Materie kann nicht Informationen hervorbringen. Das ist völlig unmöglich. Sagst du, was hat das mit meinem Glauben zu tun? Das ganze Leben beruht auf Information. DNA ist Information. Und wenn die Information nicht aus der Materie kommt, dann kann sie nur von einem intelligenten Wesen kommen. Nur Intelligenz kann Information kreieren. Zufall und Materie und Zeit, egal wie viele Jahrmilliarden du einrechnest, kann grundsätzlich per se kann keine Information hervorbringen. Und all das hochintelligente Geschwafel, wenn du mal Richard Dawkins gehört hast oder andere von diesen New Atheists, die mit Vehemenz gegen den Glauben kämpfen. Du siehst, das sind arme Leute, die kämpfen gegen diese Idee. Es kann nicht wahr sein, dass es diesen Gott der Bibel gibt, weil das bedeutet, ich muss mich vor ihm verantworten. Das ist der Ursprung und die Triebfeder ihres kämpferischen Atheismus. Es sind nicht wirkliche Argumente. Und sie wollen dir erklären, dass nichts das Universum hervorgebracht. Das sagt ein Mensch, der ein Wissenschaftler ist, wie Richard Dawkins. Ja? Nothing created everything. Hallo. Nothing is nothing and nothing cannot create anything. Hallo. Das versteht ein Sechsjähriges. Aber nicht Richard Dawkins, weil er will es nicht glauben. Er will es nicht wahrhaben. Das ist die Kraft dahinter. Und unser Jesus glaubte an die Schöpfung. Und das heißt auch, unser Jesus glaubte auch an die Ehe als eine Gabe von Gott. Und dass Ehe eine Verbindung ist vor Gott, lebenslang zwischen Mann und Frau. Nicht zwischen Frau und Frau und zwischen Mann und Mann. Jesus hat Ehe definiert. So, wenn ich Nachfolger bin von Jesus, dann bin ich mittendrin im gesellschaftlichen Hickhack. Mittendrin. Und das kostet dann etwas. Ich kann nicht Dingen zustimmen, die dem Wort Gottes widersprechen. Ich kann nicht, ich darf nicht und ich werde auch nicht. Macht, was ihr wollt. So, da sehen wir, wie das dann sehr wohl unsere Gespräche mit der Nachbarschaft beeinflusst, unseren Stand auf dem Arbeitsplatz und so weiter. Ja? Wir haben auf einmal Standpunkte zu vertreten, weil wir Nachfolger des Herrn sind. Und mit bestimmten gesellschaftlichen Trends können wir und werden wir nicht übereinstimmen, egal was sie mit uns tun werden. Wir werden es nicht. Danke. Also, an Jesus zu glauben, an den Jesus der Bibel, das hat Konsequenzen. Das hat weitreichende Konsequenzen. Halleluja. Eieieiei, was ist das denn? Das ist jetzt eine Täuschung, ne? Das ist jetzt ein paar Minuten noch, ja? Ja? Meine Güte, nee. Das gibt's ja nicht. Jetzt nur noch Schlagwörter. Der Jesus der Bibel ist leibhaftig auferstanden. Nicht wie die Theologen das sagen, ins Kerygma auferstanden. Weißt du, was das bedeutet? Du, die sind so listig. Die reden von Auferstehung, du denkst, hey, das ist mein Bruder, der glaubt an die Auferstehung. Auferstehung ins Kerygma bedeutet, Jesus ist in dem Sinne auferstanden, dass die Jünger davon geredet haben, dass er auferstanden sei. Er ist nicht wirklich auferstanden, sondern er ist nur auferstanden in dem Sinne, dass sie davon reden, er sei auferstanden. Also wie ein Goethe-Gedenkverein, ja, Goethe ist tot, wissen wir alle, aber wir treffen uns und wir feiern seine Schriften, wir freuen uns an ihm und in dem Sinne, der Geist Goethes ist unter uns. Das ist ihre Idee, aber das würden sie nie im Klartext sagen, sondern sie sagen, ja klar, die Auferstehung, ganz wichtig. Aber dass das Grab leer ist, die Leiche weg war und Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist, no way, das können sie nicht akzeptieren. Sie wollen es nicht akzeptieren. Aber der Jesus der Bibel ist leibhaftig auferstanden. Er ist gen Himmel gefahren, er ist jetzt zu Rechten des Vaters, schaut herunter auf uns und sieht uns hier und sagt, endlich mal welche, die Klartext reden. Und er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Bischof Huber wurde gefragt zu den Five Fundamentals of Faith, Chicago-Erklärung, das ist die Irrtumslosigkeit der Schrift, Jesus als Jungfrau, Jesus von der Jungfrau geboren und auferstanden und kommt wieder und dann war noch irgendwas, weiß ich nicht mehr. Ja. Es sagt, Also an diese Dinge ohne Interpretationsspielraum zu glauben, das wäre für ihn Fundamentalismus. Nun frage ich dich, wie viel Interpretationsspielraum hast du? Entweder Jungfrau oder nicht Jungfrau. Es gibt nicht Schattierungen, es gibt nicht graduelle Abstufungen. Entweder oder. Ja? Entweder auferstanden oder nicht auferstanden. Entweder kommt er wieder, er kommt nicht wieder. Ohne Interpretationsspielraum an diese Five Fundamentals of Faith, das wäre für ihn Fundamentalismus. Das wäre extrem. Ja, Herr Huber, schönen Dank für die Stellungnahme, dann wissen wir Bescheid. Danke, und dann haben wir das Thema abgehakt und wir gehen weiter mit unserem Jesus. Wir haben den Jesus der Bibel, Halleluja. Und der ist auferstanden und der wird wiederkommen. Und er wird wiederkommen als Richter für die gesamte Menschheit. Das ist, was die Bibel sagt über Jesus. Vielleicht den allerwichtigsten Punkt, den habe ich überhaupt noch nicht gebracht. Der Jesus der Bibel ist Gott. Er ist nicht ein von Gott Gesandter, ein Prophet, wie die Moslems sehen. Ja? Ja, Jesus ein Prophet, ein wichtiger, von Gott Gesandter. Ja? Aber die Bibel sagt, Jesus ist Gott. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es entflammt neu ein Streit über dieses Thema. Und Leute schreiben und sagen, du sollst nicht mehr sagen, Jesus ist Gott, du musst sagen, Jesus ist Gottes Sohn. Aber dass Jesus Gott ist, nein, das nicht. Hallo, wenn Jesus nicht Gott ist, dann würden wir ein Geschöpf anbeten. Dann wären wir in tiefstem Götzendienst. Weil wenn er nicht Gott ist, dann muss er irgendein geschaffenes, meinetwegen hochrangiges Engelwesen, aber er ist geschaffen. Und dann hätte dieses Geschöpf einen fatalen Fehler getan, weil dieses Geschöpf, wenn Jesus ein Geschöpf wäre, hat zugelassen, dass Menschen sich vor ihm anbetend niederwerfen. Sehen wir in der Schrift. Aber Gott sagt, das dürfen wir nicht tun. Wir dürfen nicht uns vor irgendjemand anbetend niederwerfen und huldigen. Nur Gott alleine. Ja? Petrus kommt zu Cornelius und die fallen nieder und wollen ihn anbeten, weil die römische Gesinnung hatten. Da sind überall Götter. Ja? Und er sagt, tut das nicht. Ja? Johannes hat Begegnungen zweimal mit hochrangigen Engeln und denkt, das muss Gott sein, fällt nieder und will ihn anbeten und sagt, tu es nicht. Bete Gott an. Niemand darf angebetet werden außer Gott. Wenn Jesus das zulässt, dass Thomas zu ihm sagt, mein Herr und mein Gott, und Jesus sagt nicht, hallo, sorry, müssen wir korrigieren. Ich komme zwar von Gott, aber ich bin nicht Gott. Und du darfst nicht sagen, ich bin Gott. Wenn Jesus das toleriert, dann ist Jesus Teil von Götzendienst. Und damit wäre wieder die Erlösung hinfällig, weil er gesündigt hat und damit der Teufel ein Anrecht auf ihn hat. Und es gibt zig Schriftstellen in direkter und in indirekter Weise, also wo zum Beispiel indirekterweise zum Beispiel in Jesaja findest du, also Gott ist erhoben und jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Philipper 2 findest du das in Bezug auf Jesus. Also da siehst du diese Gleichstellung. Ja? Aber wenn wir nur Johannes 1 hätten, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das würde schon reichen. Aber es gibt viele, viele Schriftstellen. Und Leute schreiben mir alles Ernstes, seitenlange Abhandlung, um zu belegen, dass Jesus nicht Gott ist. Verwirrte Leute, die die Schrift nicht kennen, die den Jesus der Bibel nicht kennen und die Schrift verdrehen und die eine Vorstellung über Gott entwickelt haben und dann diese Ideen, das ist Verschwörungstheorie, das ist die katholische Kirche, die hat die Dreieinigkeit erfunden und uns aufgeschwatzt. Hallo, jeder, der mit offenen Augen die Bibel liest und noch nie was von katholischer Theologie gehört hat, kann sehen in der Bibel, dass Jesus Gott ist, dass der Vater Gott ist und dass der Heilige Geist Gott ist. Dazu musst du nicht studiert haben. Das kann jeder, der das Wort ernst nimmt, sehen. So da an der Stelle müssen wir mal die katholische Kirche in Schutz nehmen. Sie hat nicht die Dreieinigkeitslehre erfunden und uns aufgeschwatzt. An der Stelle ist sie unschuldig, aber nur an der. So, Jesus ist Gott. Jesus sagt, er ist die Wahrheit, Psalm 31, Jehova, du Gott der Wahrheit, oder Jahwe, wie immer du möchtest. Ja. 2. Petrus 1,1, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche einen gleich wertvollen Glauben erlangt haben, wie wir an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Petrus sagt hier, Jesus ist Gott. Unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Jesaja 9, all diese bekannte Stelle. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Man nennt ihn wunderbar, Rat, starker Gott. Ewig Vater, Friede, Fürst. Vielleicht noch ein letzter kurzer Punkt, aber ich könnte dann heute Abend auch das ein bisschen weiter ausführen. Gottes Wort selber definiert, wie Glaube an Gott auszusehen hat. Gott ist Gott, Gott hat uns den Glauben gegeben, also er darf sagen, was Glaube ist und wie Glaube aussieht und wie Glaube sich ausdrückt. Und da haben wir ganz klar die Botschaft der Apostel. An Jesus zu glauben, heißt ihm zu gehorchen, heißt der Wahrheit zu gehorchen. An Jesus zu glauben bedeutet eine Entscheidung im Herzen. Und dann kommt der Heilige Geist, gibt uns Gnade und er trainiert mit uns und er arbeitet mit uns und er lehrt uns immer mehr und immer weniger kompromissbereit und immer entschiedener, immer konsequenter, Jesus zu gehorchen. Das Wesen von Glaube ist Gehorchen. Das ist das Wesen von Glaube. Und was gehorchen? Der Wahrheit gehorchen, dem Wort gehorchen. Das ist Glaube. Und viele Gläubige haben einen Glauben, der mit dieser Definition überhaupt nicht übereinstimmt. Ich glaube an Jesus. Ja, aber dass wir jetzt unverheiratet zusammenleben, ich meine, was hat das mit Glauben zu tun? Außerdem haben wir Frieden darüber. Ja, du bist völlig verwirrt, du kennst die Schrift nicht und du hast Frieden dir schenken lassen vom Teufel. Ja, wie kannst du so etwas sagen? Ganz einfach, weil ich Gott kenne und eins habe ich über Gott gelernt, Gott ist nicht verwirrt. Und er wird dir nicht über etwas Frieden geben, was er in seinem Wort verbietet. Ganz einfach. Er ist nicht verwirrt. Er ist klar und eindeutig. Halleluja. Und nur deswegen können wir ihm doch vertrauen. Wir können ihm vertrauen, weil er sagt, was er meint und weil er meint, was er sagt. Und nicht, ja, es steht zwar A da, aber du musst verstehen, so und so und so. Und unterm Strich, er meint eigentlich B. Hallo. Diese Kunst der Lüge und der Verdrehung überlassen wir den Theologen. Du weißt ja, der Gegenteil von Theolog ist, Theo sagte die Wahrheit. Ja. Es gibt auch eine Theologie, die sich an die Schrift bindet. Die gibt es, Gott sei Dank, auch noch. Aber der Großteil von Theologie hat sich von der Schrift verabschiedet und bringt uns Gedankenkonstrukte, die kommen, aber manchen fällt der Groschen später irgendwie, aber immerhin. Man kann das aber alles nachhören und hinterher nochmal auf sich wirken lassen, dann kommen vielleicht noch manche andere Poenken irgendwie. Okay, aber ihr Lieben, ich mache jetzt einfach hier fertig und Herr, wir danken dir für die Klarheit, für die Eindeutigkeit deines Wortes. Wir danken dir, dass du uns zeigst, was das Herz, was die Gesinnung, was das Wesen, was das Leben von Jesus ausmacht. Und du willst, dass wir an ihn glauben, weil dann kann der Heilige Geist wirklichen, gottgewirkten, weltüberwindenden Glauben in unserem Herzen entzünden und kann uns stark machen. Und wir können auch stark werden und überwinden und Nein sagen zu den verlogenen Angeboten dieser Welt. Wir danken dir, dass du durch dein Wort uns stark machst. Und Heiliger Geist, hilf uns, nachzugehen und zu forschen und zu suchen und uns danach auszustrecken, das Herz, die Gesinnung, das Wesen Jesu wirklich tiefer und tiefer zu verstehen. Weil nur das wird in uns diese Liebe, die über alles geht, die kein Maß kennt, hervorbringen. Und das ist, was wir wollen. Zu deiner Ehre. Und wir danken dir. Amen. Amen. Amen.